Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast Folge 35 an einem trüben Sonntagnachmittag, den wir aber jetzt uns selbst erheitern möchten und auch euch, egal wann ihr diese Folge hört. Heute in der Nord-Süd-externe Einladung Crossover Edition. Das war jetzt total sperrig, aber trifft es auf den Punkt. Was meint ihr, Sebi Egel?
Bitte kündige es auch so an, wenn du es hochlädst, weil der Begriff ist zumindest galgenmännchenwürdig.
Ja. Anders sagt, wenn uns nichts mehr einfällt, dann holen wir uns Input von außen.
Ist jetzt nach 35 Folgen schon so weit, dass wir nicht mehr wissen, was wir erzählen können?
Doch, wir wissen schon, was wir erzählen können, aber ich glaube, wir sind in einer Phase der Saison, wo Input von außen durchaus hilfreich ist.
Genau, und da haben wir uns gedacht, wir schweifen mal auch aus der Südgruppe hinweg und holen uns jemanden, der Ahnung von Eishockey hat, der genauso gerne redet wie wir und der auch ganz gerne mal seinen Blick in Richtung Süden wirft. Deswegen dürfen wir heute begrüßen den Prominenten. Er ist Vizepräsident der Düsseldorfer EG, des EVs. Er ist Vizepräsident des Eishockeyverbandes NRW. Er ist beim DEG Fanradio und er ist Hallensprecher der Düsseldorfer EG. Deswegen herzlich willkommen bei Packmas. Schön, dass du da bist, Axel Pfannenmüller.
Ja, servus. Ja, also bei der Beschreibung habe ich mich gar nicht wiedererkannt. Ahnung von Eishockey hat mir noch keiner unterstellt bisher. Also,
aber ich gebe mir alles ein bisschen anders, weißt du?
Ja. Ich habe hier alle möglichen Monitore rund um mich offen und sämtliche Zeitungen aufgeschlagen. Dann kann ich da gut zitieren draus.
Das heißt, du bist besser vorbereitet als wir selbst. Das ist gut. Was du allerdings hast und wo Düsseldorfer und Münchner ja eine sehr enge Verbindung haben, ist die Liebe zum Bier. Und da wir ein Stammtisch sind, fangen wir natürlich an mit einem Prost.
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 Das zischt.
Oh ja, und tut gut. Wir haben aber nachher noch eine Stimme aus Mannheim auch dabei. Deswegen hier auch Podcast Crossover. Wir haben ein Statement aus Mannheim von Eiszeit FM. Da freuen wir uns sehr drauf. Spielen wir dann ein, wenn es der Slot ermöglicht oder auch die Thematik draufkommt. Wir haben heute ein bisschen was vor. Wir sprechen über den Norden, wir sprechen über den Süden, wir sprechen über die Verzahnung, wir sprechen über die spezielle Saison. Aber wir starten natürlich mit den aktuellen Themen zum EHC Red Bull München. Und da haben wir zwei Spiele zu besprechen, wovon eines einen tiefen Stachel hinterlassen hat in ganz vielen Punkten und Hinblicken. Und das war das 3:6 zu Hause gegen die Adler Mannheim im Spitzenspiel. Vielleicht bevor die München-nerdige Fraktion anfängt zu sprechen, Axel, wie hat denn die Nordgruppe oder in deinem Fall das Düsseldorfer Auge dieses Spiel wahrgenommen?
Ja, also da muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Als wir uns vor einigen Tagen verabredet hatten für diesen Podcast, da hatten wir ja beide dieselben Voraussetzungen. Beide auf Platz 2, beide spielten dann unter der Woche gegen den Ersten. Beide hatte die Chancen, Tabellenführer zu werden und beide haben was versemmelt. Aber ich glaube, die Reaktionen darauf, die waren doch deutlich unterschiedlich. Also in Düsseldorf war es halt jetzt gegen Bremerhaven, ja, verloren, ja, war dumm, hätten wir gerne gewonnen, wären auch gerne Tabellenführer gewesen, aber nun gut, aufstehen, Krönchen richten, beim nächsten Spiel holen wir wieder Punkte. In München hatte ich dann schon eher den Eindruck, dass da so ein bisschen Weltuntergangsstimmung eingekehrt ist. Obwohl man gegen einen der mit Top-Favoriten um die deutsche Meisterschaft, also ich meine, wenn wir gleich auch dazu kommen, Norden, Süden, wer ist denn besser oder welche Gruppe ist besser? Ich meine, die beiden Top-Mannschaften der letzten Jahre waren immer Mannheim und München. Und wenn man jetzt gegen den Mannheimer mal verliert, auch wenn es so gelaufen ist und auch wenn es mit mehr als 2 Toren Unterschied war, nun gut, aber also ich fand es jetzt nicht so dramatisch wie ihr wahrscheinlich.
Ich gebe den Ball direkt weiter an die Radio Oberwiesenfeld Natives, Sebi und Egel. Wie war so das Gefühl beim Spiel und nach dem Spiel und durch das Spiel?
Also ganz ehrlich, dass wenn gegen Mannheim ein Heimspiel verliert, das haben wir ja jetzt in Regelmäßigkeit über ein paar Spiele mehr schon. Das an sich wäre auch nicht der Punkt gewesen, der den Münchner Fan ins Tal der Tränen stürzt, sage ich mal überspitzt, sondern eher die Art und Weise, wie A, zum einen die Mannschaft auf dem Eis aufgetreten ist und B, dass die Sorgen, die man gerade in der Defensive hat, durch die vielen Verletzten ja nicht weniger werden, sondern du hast ja jetzt eine Phase, wo du aus jedem Spiel mit noch einem rausgehst, der weniger zur Verfügung steht. Und diese Kombination aus beiden, ja, also ich hatte richtig schlechte Laune nach dem Spiel.
Ja, ich gebe recht. Natürlich, man kann gegen Mannheim verlieren, man kann gegen Mannheim ein Heimspiel verlieren, man kann auch ein Auswärtsspiel verlieren. Man kann auch mal... Nee, eigentlich nicht. Also, aber eigentlich will man mit Mannheim auf Augenhöhe sein und das ist so der Anspruch, den man hat über die letzten Jahre hinweg. Aber auch wenn wir die Führung gemacht haben in diesem Spiel, nie, zu keinem Zeitpunkt während dieses Spiels hatte ich das Gefühl, wir wollen es gewinnen. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Mannheim, nein, es war einfach, wir waren einfach nicht bereit, gegen Mannheim zu spielen.
Es ist ein geflügeltes Wort, das ja in München immer wieder auch fällt. Wir sind bereit, wir wollen bereit sein, wir sind da. War aber so nach der Führung durch Jannik Seidenberg, die war ja schon nach 3,5 Minuten in Überzahl, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber danach hat das ganz schön abgebaut, hat Mannheim München das Spiel aufgezwungen, da war die Leidenschaft zu sehen. Und ich glaube, das ist uns allen aufgefallen, wenn Mannheimer Spieler auf dem Eis eine gute Aktion gebracht haben, da war ein Zinnober auf der Adlerbank, da war ein Feuer da und das haben wir über 60 Minuten auf der EHC-Bank nicht gesehen.
Genau das ist das Thema. Der ganze Auftritt gegen Mannheim war blutleer. Da war nicht der Geist da, den man halt von den erfolgreichen Jahren kennt, wo man sagt, okay, wir wissen, wir können jeden schlagen, wir wissen, wir können jedes Spiel gewinnen. Es war von außen betrachtet, hat sich so angefühlt, als würde man sich so ein bisschen in dieses Schicksal fügen. Und noch dazu war es halt zum wiederholten Mal ein Spiel, wo du zu Hause 6 Gegentore kriegst. Das hatten wir ja davor ja schon gegen Augsburg und Ingolstadt. Ja, das war, glaube ich, jetzt auch für mich auch zu viel des Guten, schon wieder 6 Gegentore zu kommentieren und eben nie das Gefühl zu haben, da geht jetzt ein Ruck durch die Mannschaft.
Oh. Auf den Punkt gebracht, Sibi.
Ja, ziemlich. Mein Patrick Hager hat es nach dem Spiel ja auch ganz gut zusammengefasst, finde ich. Aber wie der Ege gesagt, es sind so Sachen, die wirklich auffallen. Und das ist gerade jetzt, wo man viel hört in den Stadien, egal welches Spiel man anschaut, da kommt der Support auch von der eigenen Bank und dann bestreitet man auch so ein Eishockeyspiel miteinander und möchte es. Und solche Szenen haben wir nicht. Also nicht, dass es mir irgendwann mal aufgefallen wäre oder dass man es irgendwo mal gehört oder gesehen hätte, dass mal irgendwo bei einem Block oder bei einem gut gehaltenen Schuss oder irgendwo mal Ding, ja, wenn es eine kleine Keilerei gibt, dann wird halt mit dem Schläger kurz mal gegen die Bande geklopft und das war's dann. Aber so, wie gesagt, bei Mannheim, die haben ja schon gefeiert auf der Bank, wenn sie die Münchner an der blauen Linie, wenn die nochmal abdrehen mussten, und den Angriff neu anfangen mussten, dann haben die gejubelt, als wäre Stadion voll.
Du hast das Interview von Patrick Hager nach dem Spiel angesprochen. Ich schmeiß mal kurz das Zitat rein, damit wir wissen, um was es geht. Wir waren in den Zweikämpfen nicht hungrig genug, das darf nicht passieren. Wir haben zu viele Chancen zugelassen. Das ist erneut ein Spiel, in dem wir zu Hause 6 Tore kriegen. Wir müssen den Finger in die Wunde legen. Es ist eine Disziplinsache. Du kannst nicht die Zone verlassen, bevor die Scheibe draußen ist. Ab und zu spekulieren wir ein bisschen zu viel. Da sind ganz, ganz viele Aspekte drin, wo man aber sagt, eine Spitzenmannschaft muss doch das aufs Eis bringen. Vor allem gegen Mannheim.
Ja, vielleicht wollte man an der einen oder anderen Stelle auch einfach zu viel und will dann ein Stück weit zu viel Hurra-Eishockey nach vorne spielen oder ähnliches und ist deswegen hinten nicht diszipliniert genug. Ich weiß nicht, aber für mich das Spiel hatte für mich so die Überschrift München wehrt sich nicht. Denn das war zum wiederholten Mal eigentlich der Fall, dass der Gegner hier 3 Punkte mitnimmt, 6 Tore schießt und es an keiner Stelle in Anführungszeichen wehgetan hat, sondern es ist zu leicht.
Ich sag mal so, es hätten auch 10 Gegentreffer sein können, wenn man einen Gang höher geschaltet hätte. Und das war das Gefühl, dass es jederzeit möglich gewesen wäre.
Ja. Also nicht falsch verstehen. Mannheim hat ein gutes Spiel gemacht. Und das muss man auch ein Stück weit respektieren. Und da muss man auch sagen, das ist eine Top-Mannschaft. Und verlieren wir dieses Spiel knapp und haben alles gegeben, dann schimpft hinterher auch keiner. Wenn du aber das Gefühl hast, eigentlich können sie es besser, es wird aber nicht geliefert, dann finde ich es umso ärgerlicher.
Man sagt ja immer, man ist immer so gut, wie es der Gegner auch zulässt. Wir haben über die Abwehrproblematik ja zuletzt auch schon gesprochen. Da ist ja wirklich so Sand im Getriebe. Wie bewerten wir dann diese 6 Buden, die wir gegen Mannheim kassiert haben, in Zusammenhang mit der ausgedünnten Defensive? Ist das ein direkter Zusammenhang oder muss man da wirklich mit 2 verschiedenen Maßen messen? Was sagt ihr?
Ihr müsst mal schauen, wer da halt in Defensive ausfällt. Also es ist mit Conny Abelshauser sicher einer von den angestammten Verteidigern, wo man einfach auch vor der Saison sagt, okay, da erwarte ich eine solide, gute bis sehr gute Verteidigerleistung. Und dann sind es Zitterpart und Appendino, die eigentlich ja noch so die Nachwuchsposten innehaben. Ne? Ich möchte aber jetzt auch mal sagen, Verteidigen ist ja nicht nur Aufgabe der Verteidiger, sondern es ist Aufgabe der ganzen Mannschaft. Sebi und ich haben gestern 2-3 Mal echt gejubelt, weil zumindest mal Schüsse geblockt worden sind. Da hat die ganze Mannschaft in der Rückwärtsbewegung nicht funktioniert. Und deswegen kannst du jetzt nicht sagen, ja, weil uns so viele Verteidiger wegbrechen, stellst du teilweise die Defensivarbeit komplett ein.
Ja, was halt auch auffällt, ist die Arbeit der Stürmer, wenn du die eigene blaue Linie nicht hältst. Also wenn die Verteidiger schon hinten sind, dann ist es einfach aktuell viel zu einfach, über unsere blaue Linie zu fahren, auch wenn ein Münchner dabei ist oder daneben steht. Also Scheibe reingespielt und dann oder noch mit der Scheibe am Schläger darf man einfach aktuell ins Münchner Drittel reinfahren. Da gibt's keinen Schläger daneben, da gibt's keine Schulter, da gibt's nichts. Also das ist einfach nur Slalom fahren. Und das ist auch das, was wehtut. Und ja, gegen Mannheim hat man es gesehen, aber gegen Nürnberg auch einmal ganz, ganz gravierend. Das sind halt Sachen, da fällt es halt dann doch auch wieder auf, dass ein Justin Schütz ja noch lernen muss.
Ich würde jetzt ganz gern an dieser Stelle den Kollegen Sven von IZFM ins Boot holen. Den haben wir um ein kleines Statement gebeten, wie das Spiel denn aus Mannheimer Sicht wahrgenommen wurde, diese 6:3 von vergangener Woche. Und ich würde das jetzt einmal einspielen. Und da sind viele Punkte drin, die neuralgisch sind, möchte ich fast sagen, die auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Ganze bieten.
Ja, servus Packmas-Gemeinde, liebe Grüße aus Mannheim. Ja, Mannheim hat den Sieg total gewollt an dem Spiel, das war ein Statement-Game. Jan-Axel Alavara war ja bei uns zu Gast bei Eiszeit FM jetzt gerade zum langen Gespräch, meinte, es sei sehr wohl ein besonderes Spiel, da braucht man nicht drum rumreden. Das ist eine besondere Rivalität zwischen den beiden Teams, wahrscheinlich die höchsten Etats der Liga, die Teams, die mit Sicherheit in Anspruch haben, Meister zu werden. Und da so ein Spiel hinzusetzen, wie es die Adler getan haben, ist schon was Besonderes und hat dann auch ja einen besonderen Stellenwert. Und natürlich hat es eine Aussagekraft. Pavel Groß hat als Trainer noch kein DEL-Pflichtspiel mit den Adlern in München verloren. Da gab es nur Siege durch die Bank. Und das ist natürlich auch nochmal was, was danach wirkt, dass diese Adlerserie in München anhält. Und man darf ja nicht vergessen, natürlich, wir wissen um die Verletzten, die München hat, das muss ich euch nicht erzählen, aber wir können auch mal drüber reden, wer bei den Adlern fehlt. Da reden wir über Matthias Blachter, Andrew Deschardens, für den noch kein Ersatz da ist. Wir reden über Tommy Huchtala, wir reden über Sinan Aktak und wir reden über Cody Lempel. Und dann sieht man schon, dass da viel kam. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass bei den Adlern die jungen Spieler spielen und zwar wirklich auch durchspielen, auch in der Crunch-Time ihre Eiszeit kriegen. Und dass sich das wirklich bewährt hat. Pavel setzt da ganz stark auf Kadertiefe und das hat man gesehen. Das funktioniert gut. Aber natürlich war das auch ein Spiel, wo man jetzt nicht irgendwie abheben braucht, weil es war ein Sieg. Es war ein wichtiger Sieg, aber am Freitag vorher war noch großes Wehklagen da, dass die Offensive zu wenig produzieren würde und dass der Kader jetzt viel zu dünn ist und dass es so nicht weitergehen kann nach der Niederlage in Straubing. Ich glaube aber schon, Don Jackson hat es auch bei der PK nicht weggewischt danach. Ich habe daran teilgenommen. Auf die Frage von Christian Bernhard von der Süddeutschen, wo der Punkt kam, ihr habt jetzt 2 Spiele gehabt gegen Ingolstadt und 2 gegen Mannheim, habt alle 4 verloren. Dass das schon ein Thema ist, was ihm zu schaffen macht und was da im Kopf arbeitet und wo er mit Sicherheit Lösungen finden wird mit der Klasse, mit der Qualität, die er hat, mit der Erfahrung, die er hat. Nichts als Respekt für diesen Mann und dass es eine spannende Saison wird, das bleibt weiterhin bestehen. Aber es ist schon ein Punkt gesetzt. Wir haben es letztes Jahr ja erlebt mit dem Münchner 7-2 in Mannheim, wo du auch gedacht hast, puh, das wird ein hartes Jahr und die Adler kamen dann irgendwann wieder. Es hat gedauert, aber sie kamen und so wird München auch wiederkommen. Das ist ein Spiel gewesen, das ist eine Niederlage. Es ist kein Spiel wie jedes andere. Wer das erzählt, lügt. Aber es ist halt doch nur ein Spiel, für das es am Ende 3 Punkte gab. Und am Ende zählen dann eh die Playoffs und dann werden wir sehen, ob die jetzt nicht vielleicht doch Best of 5 ausgespielt werden, statt Best of 3, wie angekündigt. Dem Eishockey wäre es zu wünschen, weil ich glaube, die 2 Mannschaften haben sehr wohl gezeigt, dass sie zu den Top-Mannschaften im deutschen Eishockey gehören. Und das wäre dann eine Serie, die man natürlich gerne sehen will. Euch viel Spaß weiter bei der Sendung. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das Statement. Das war Sven von Eiszeit FM. Bis dann.
Da waren jetzt viele Punkte drin. Und ich weiß gar nicht, ob wir alle wirklich auch abfrühstücken können. Aber was mir sofort hängen bleibt, es ist ein Statement-Game. Ja, ist es. Kam aber in München anscheinend nicht so hundertprozentig an. Das Thema mit den Verletzten, ja auch Mannheim hat viele Verletzte, das ist nicht zu vernachlässigen und das sind jetzt nicht gerade wenig Spieler. Also wie gesagt, Plachter, Deschardens, Huchtala, Lempel, Aktak ist jetzt auch nicht von der Hand zu weisen. Aber dieses Thema mit den jungen Spielern in verantwortungsvollen Rollen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil eigentlich haben wir in München viele talentierte Spieler. Und wir haben uns eigentlich, wir waren überrascht und haben uns auch gefreut, dass ein JJ Peterko und ein Justin Schütz zurück nach München gekommen sind. Und dann reden wir wieder über Qualitätseiszeit.
Ja, jein. Appendino und Zitterbart sind auch junge Spieler, die garantiert unter den Top 3 Verteidigerpärchen gespielt hätten. Die sind verletzt, da kann nun mal keiner was für. Schütz spielt in den ersten 3 Reihen in der Regel im Moment. Ja, und JJ. Mei, also gestern hat er ja, weil er der einzige Viertreihenspieler war, hat er ja durch die Reihen rotiert. Ich glaube aber an einem Punkt, ja, Mannheim hat auch viele Verletzte, das ist sicher richtig. Nur die haben halt, wenn sie 6 Verletzte haben, 3 Verteidiger und 3 Stürmer, die ihnen ausfallen. Wir haben 6 Verletzte und es sind alles Verteidiger. Und das ist schon ein Unterschied, weil du das viel leichter ausgleichen kannst, wenn du verschiedene Positionen ersetzen musst, als wenn dir komplett eine Position eigentlich nach und nach wegbricht.
Was sagt der Sebi?
Ja, der Punkt liegt auf die wichtigen Situationen. Weil von der Spielzeit an sich her haben bei München die jungen Spieler, wenn ich jetzt Lobach, Peterka, Schütz somit dazu zähle, relativ ausgeglichen von den Zeiten mit gegen Mannheim gespielt, so 5 bis 12 Minuten, so ein Ding, von dem kommt es nicht. Aber wenn ich mir jetzt schaue, was Mannheim, und das ist ja bei Mannheim schon ein Prozess über die letzten Jahre, die haben einen Jungen, der ist stark, und Pavel Groß pusht diese Spieler konsequent in die erste Powerplay-Reihe, in die erste Reihe. Die spielen auch in Unterzahl. Also die schickt er nicht nur mit aufs Eis, wenn es mal soweit ist und wenn es die Situation zulässt, sondern konsequent, und der fordert die und fordert die und fordert die. Und ja, Peterka hüpft halt durch die Reihen. Also weiß ich nicht.
Ratlosigkeit. Axel, an der Stelle mal die Frage in Richtung Düsseldorf. Man spricht ja bei uns auch viel über die Red Bull Academy in Liefering, dass da viele Talente produziert werden, die mittlerweile ja auch in die Liga ein bisschen reingespült werden, auch in andere Vereine. Wie wird denn das in Düsseldorf so wahrgenommen, was da in der Jugendarbeit in München/Salzburg passiert?
Also, dass das das Maß aller Dinge ist, also zusammen auch sicherlich mit Mannheim, die ja auch eine sehr gute Nachwuchsarbeit machen, das wird natürlich in Düsseldorf wahrgenommen, mehr sogar noch der umgekehrte Weg. Jetzt spreche ich mal als Vizepräsident des e.V., weil natürlich viele Talente aus dem Rheinland, jetzt auch aus Düsseldorf, dann natürlich irgendwann sagen, Mensch, ich gehe doch lieber nach München oder nach Salzburg. Da habe ich noch bessere Chancen, eine Top-Ausbildung zu kriegen. Und da musst du dann als Verein erstmal dagegen halten und den jungen Spielern etwas bieten. und da rede ich jetzt gar nicht von U23, sondern ganz jung, U13, U15. Und das ist etwas, was uns sicherlich auch bewegt, wo wir jetzt auch gar nicht sagen würden, wir gönnen denen allen jetzt gar nichts und wünschen nur alles Schlechte. Ganz im Gegenteil, wir freuen uns ja des Eishockeysports wegen, wenn die Ausbildung gut ist. Aber selbstverständlich wird das wahrgenommen bei uns, keine Frage.
Ist da ein bisschen Kritik auch dabei? Also diese Abwanderungsgedanken, die halt dann ja auch dadurch, dass man sieht, wie viel Durchlässigkeit einfach aus der Academy auch da ist. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, da wird ja 51% Schulbildung und 49% Eistraining ganz groß geschrieben. Also Ausbildung, wenn das gut läuft, darfst du auch unser Förderprogramm hier durchlaufen. Aber merkt man so ein bisschen dann auch, dass dann vielleicht so ein bisschen Abwanderungsgedanken eher auch mal kommen in der Jugend? Ist da auch ein bisschen eine kritische Stimme da drin, die ich so ein bisschen vielleicht rausgehört habe?
Na, kritisch eigentlich nicht. Also auf der einen Seite natürlich ein bisschen der Neid, weil gerade das Zusammenwirken zwischen den schulischen Aspekten und dem Training, das ist gerade bei uns auch in Düsseldorf ein Riesenthema. Da sind halt andere Städte, wie auch Berlin jetzt zum Beispiel, ganz weit vorne. Die haben dann ihr Sportinternat direkt dabei und dann werden die freigestellt. Und bei uns sind die Kinder auf 835 verschiedene Schulen verteilt. Teilweise dann halt auch Schulen, die mit Eishockey so gar nichts anfangen können. Und wenn du denen sagst, kann das Kind mal morgens um 9 zum Frühtraining gehen, dann sagen die, sag mal, habt ihr sie noch alle? Selbstverständlich nicht. Also das ist eher so der Neidfaktor. Kritisch höchstens in dem Sinne, wenn ich jetzt zum Beispiel Mannheim sehe, die machen eine fantastische Jugendarbeit. Ich weiß nicht, von 20 Saisons, die es die deutsche Nachwuchsliga gibt, sind die, glaube ich, 16 oder 17 Mal deutscher Meister geworden mit den Jungadlern. Und dass dann dafür trotzdem so wenig Mannheimer Eigentalente dann den Sprung in die erste Mannschaft finden im Vergleich zu anderen, da frage ich mich dann schon ein bisschen, woran das liegt. Und das ist jetzt mit der Akademie in Salzburg und auch in München ein bisschen besser, aber auch nicht so durchgängig, dass ich den Eindruck habe, dass jetzt Red Bull München jetzt nur auf die Akademie schielt und sich da die Jungs hochholt. In der Situation stünden wir gerne, ja.
Ja, doch, durchaus. Also da muss ich sagen, da bin ich sehr überrascht eigentlich von Red Bull. Selbst als Ansässiger, wie konsequent man das eigentlich durchzieht. Also man hat jetzt auch schon seit Jahren, wenn ich mich erinnere, vor 3 Jahren die Champions Hockey League Saison, die wir auch im Ding, und dann tritt man an und dann zieht man halt einfach mal während eines Spiels 5 Leute aus dem eigenen Nachwuchs mit hoch. Und wenn man sich jetzt die aktuelle Mannschaft anschaut, wer da alles aus der Akademie rübergekommen ist, wer da dabei ist, dann ist das schon einiges. Also wo haben wir denn den aktuellen Münchner Kader? Ich habe sie zwar alle nicht im Kopf.
Ja, ich sage mal so, uns kommt das vielleicht auch sehr viel deswegen vor, weil zugegebenermaßen die Nachwuchsarbeit in den Vor-Red Bull-Zeiten in München eher schwierig bis nicht vorhanden war.
Auch ein bisschen geschuldet. Du konntest nie wirklich effektiv was von der Basis auf aufbauen, weil die Münchner Tradition war, schnell nach oben, Titel holen, kaputt gehen.
Ja, das ist richtig. Aber wenn man jetzt da gegen allein das Nürnberg-Spiel anschaut, dann sieht man da schon, dass da 6, 7 Spieler dabei sind. Nehmen wir die Torhüter jetzt noch mit dazu. 8 Spieler aus der kompletten Ding, die mehr oder weniger irgendwo das eigene Nachwuchsprogramm irgendwo mitgemacht haben, angeschaut haben. Also ein Drittel von der Mannschaft kommt aus der eigenen Nachwuchsakademie. Und das ist dann halt schon ein Ausrufezeichen eigentlich.
Ja, also brauchen wir nicht reden, dass der große Plan bestimmt ist, aus der Akademie auch was für das eigene Team zu verwerten. Das macht durchaus auch Sinn. Was ich immer nicht ganz verstehe, dass man Spieler dann immer mal für ein Spiel holt, die eigentlich dann auch ein gutes Spiel machen und dann wieder für Wochen in der Versenkung verschwinden.
Du sprichst auf Maximilian Zuber an, ne?
Ja, auch. Oder wie hieß der junge Mann, der Herr Lutz, genau, der im Magenta Sport Cup auch ein gutes Spiel in Schwenningen gemacht hat. Aber gerade hier in der Verteidigung bei Schuber muss man natürlich sagen, also du hast hinten eh schon Verteidigermangel, hast da einen jungen Mann, der hinten ansteht, der jetzt auch schon 1 oder 2 DEL-Spiele gemacht hat und auf einmal ist der wieder weg.
Ja, aber der wird ja gerade gebraucht.
Ja, und zwar in München meines Erachtens.
Nein, der spielt gerade Playoffs, Alps Hockey League, zweite Liga Österreich. Da haben sie sich qualifiziert, die Junioren, in der Herrenauswahl. Und da sind sie gut unterwegs. Und die spielen halt jetzt momentan Playoffs. Weiß jetzt nicht, ob das wahrscheinlich für die Jugendspieler, wenn sie die Saison über irgendwo mitgespielt haben und jetzt die Chance haben, dort ohne Meisterschaft mitzuspielen, dann sehe ich gerade da für die Jungen den Platz eher dort, um, ich sage jetzt mal, ihre Verdienste auch krönen zu können aus der Saison, die sie sich erspielt haben, auch wenn es das Nachwuchsteam ist und das andere ist das Herrenteam. Aber da bin ich jetzt ganz...
Ja, kann natürlich auch sein, dass man ihnen die Möglichkeit geben möchte.
Also da sehe ich die Spielerentwicklung vor einem Ligaspiel gegen Nürnberg oder so. Also
ja, man muss jetzt auch sagen, der EHC Red Bull München hat nochmal agiert, hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und hat Ethan Prowl geholt aus der NHL-Organisation der Florida Panthers. Der war in Nürnberg noch nicht mit dabei. Klar, es gibt noch Quarantänebestimmungen. Ethan Prowl, 28 Jahre alt, 1,83 groß, 84 Kilo schwer, ausgeliehen für diese Saison. Sind wir mal gespannt, da können wir noch relativ wenig dazu sagen. Aber um das Ganze nochmal zu sagen, in der Verteidigung wurde etwas getan. Stichwort EHC München e.V. Jugend. Eine Meldung, die wir nochmal ganz, ganz kurz reinschmeißen, wo wir herzlichen Glückwunsch sagen wollen an Ron Cichowski. Der Mann ist U17-Trainer des EHC München e.V., ist Cheftrainer und darf bis Saisonende jetzt den SC Rissersee übernehmen in der Oberliga. Hut ab, tolle Chance, tolle Gelegenheit und er kommt vor allem nach Saisonende zurück. Und diese Zeit wird ihm auf alle Fälle helfen, hier in München weiter eine Top-Arbeit zu leisten. Wer mehr über den Herrn erfahren möchte, Podcast-Folge 17, da haben wir genau über das Thema Jugendarbeit in München gesprochen und Ron war einer unserer Interviewgäste, der Sibi war dabei, war mega interessant.
Auf jeden Fall, soll man sich anhören. Ja, er war ja schon mal Trainer in Garmisch, hat die Mannschaft schon mal trainiert, ist jetzt aber schon einige Jahre her. Von dem her, ja, viel Erfolg können wir gebrauchen.
Und wir wollen eigentlich immer so ein bisschen positiv da den Themenkomplex abschließen. München hat 4-3 in Nürnberg gewonnen. Ihr habt es vorhin im Vorgespräch schon gesagt, Jakob Meinscher und Patrick Hager waren die Lichtblicke. Fakt ist aber auch, man hat wieder 3 Buden kassiert. Und ich sag mal so, die Szene, die das Spiel am besten wahrscheinlich zusammenfasst, war die Reaktion von Kevin Reich nach der Schlusssirene. Der hat mal schön seine Trinkflasche aufs Eis gepfeffert.
Ja, der war stinksauer und das verstehe ich tatsächlich auch, weil man wieder das Spiel eigentlich nur über die Zeit gerettet hat. Gut im Spiel war, deutlich geführt hat und dann wieder den Schlendrian hat einkehren lassen. Aber wie du sagst, positiv abschließen und da möchte ich mal sagen, Patrick Hager hat nach dem Mannheim-Spiel in einem Interview ja gesagt, da muss mehr kommen, da muss mehr passieren. Und ich finde, er ist als Captain gestern ein bisschen vorangegangen. Hatte viel Eiszeit, hat ein Tor gemacht, hat sich reingehauen, hat Checks zu Ende gefahren, war ständig präsent. Eigentlich genau das, was ich von einem Captain einer Mannschaft in der Situation erwarte. Und von daher, ganz ehrlich, großes Kompliment an Patrick Hager und seine Leistung gegen Nürnberg.
Ja, da ist er vorausgegangen. 2 Drittel hat das für mich auch richtig gut ausgeschaut. Auf der anderen Seite muss ich sagen, er hat ein Tor selbst gemacht. Er hat 2 vorbereitet. Ja, am Schluss hat es dann doch nur. Er war aber auch bei Gegentor mit auf dem Eis. Und von dem her, ja, lasst uns auf Meinscher eingehen. Also ich sage jetzt mal, auch Mannheim hat nur knapp gewonnen gegen Nürnberg und die haben es auch im letzten Drittel nochmal eng gemacht. Wenn wir uns wieder mal vergleichen, wie haben denn die anderen Mannschaften so gespielt gegen Nürnberg, dann war das ähnlich. Klar, die stehen unten drin, haben aber kein Spiel irgendwo groß verloren und ich sehe uns da, lasst uns einfach mal den Vergleich nehmen und das Positivste für mich an diesem Spiel und das werde ich mitnehmen und das war ganz einfach Jakob Meinschein.
Fertig. Der als Verteidiger ausgeholfen hat. Ja. Dem auch Maxi Daubner mittlerweile ausfällt.
Ja, und Maxi Kastner.
Also, und Maxi Kastner.
Wir haben ja schon 2 Stürmer in die Verteidigung nach hinten gezogen, die sind auch gleich ausgefallen. Hoffen wir, dass das bei Jakob Meinschein nicht ist und hey, der soll einfach in der Verteidigung bleiben. Das war, also mir ist gestern während dem Spiel öfters das Herz wirklich aufgegangen, weil Jakob Meinschein der hat genau das gemacht, was ich persönlich die letzten Spiele immer gesagt habe, was mir an der Verteidigung fehlt. Arbeit vorm Tor, mit nach hinten laufen, mitdenken, wo könnte der Puck hingehen, wo läuft denn mein Gegenspieler hin, und dort dieses böse Wort, das ich nicht mag, aber dieses Antizipieren, was passiert denn jetzt dann eigentlich? Und das war grandios. Also es war wirklich ein Hammer Spiel für einen Verteidiger. Und man hatte einfach so das Gefühl in der Defensive hinten mit drin, als hätte der seit Jahren nichts anders gemacht. Und er ist einer der Top-Leute, die wir auf der Position haben. Und es war wirklich erstaunlich. Also
ja, da bin ich ja echt froh, dass ihr da auch was Positives sehen könnt. Ich habe schon gedacht, ich müsste euch aufbauen. Also ich fand das sehr bemerkenswert. Hinterher in den sozialen Medien, zum Beispiel auf der Facebook-Seite von Red Bull München mal zu schauen, das war ja nur negativ von den Münchner Fans. Es macht keinen Spaß mehr. Wir sind gerade noch an einer unsagbaren Blamage vorbeigeschrammt. Man wird von Spiel zu Spiel schlechter. Irgendwie stimmt weder die Abwehr noch der Abschluss. Ein wirres Spiel. Da hatte ich ja den Eindruck, die Profis von Red Bull München hätten gerade 0-8 gegen die zweite Mannschaft der Thekenfreunde Herzogenaurach verloren. Aber ihr habt 3 Punkte geholt. Und das darf man doch auch mal erwähnen, oder? Ich meine, ja, gegen den Tabellenletzten der Südgruppe, aber ich meine auch die Statistiken, 58% Bulli-Quote, dann habt ihr viele Strafminuten gehabt, aber 100% Unterzahlquote. Also so schlecht war es ja nun auch nicht.
Ja, das Problem ist einfach, man ist es halt gewöhnt zu gewinnen und man hätte halt gerne auch mal, dass ein Spiel durchgezogen wird. Und wir beobachten jetzt ja schon seit ein, zwei Jahren, wenn man eine Führung irgendwo hat, die, ich sage jetzt mal, höher als ein Tor ist, dann wird versucht, ganz krampfhaft zu verwalten. Und vielleicht würde der Münchner Fanszene auch mal wieder gut tun, wenn man mal einfach mal, man weiß ja, wie gut man ist und was die Mannschaft kann. Aber vielleicht mal wieder ein Statement setzen, man darf auch mal hoch gewinnen. Man darf es auch mal durchziehen. Also nur weil man nach dem ersten Drittel 3-0 führt, darf man auch im letzten in den anderen zwei Dritteln dann jeweils noch 3 Tore machen. Das ist nicht verboten im Eishockey. Und aber dieses, okay, wir haben jetzt 3 Tore, wir führen jetzt mit 3 Toren und jetzt ruhen wir uns da aus. Und da kommt auch relativ häufig, wenn man das so im Stadion schaut, oder wenn man sich im Stadion umhört, die letzten 2 Jahre auch öfters mal das Ding, ja, wir haben ja auch für 3 Drittel Eintritt bezahlt und nicht nur für 1 oder nur für 10 Minuten. Wir würden gern auch mal ein ganzes Spiel über Hurra haben.
Also, dass man sich nach 3 Toren oder nach einer 3-Tore-Führung zurücklehnt, das geht in der Nordgruppe schon gar nicht, schon rein rechnerisch gar nicht, weil wir schon so viele Spiele hatten, wo die eine Mannschaft mit 3 Toren führte und dann auf einmal stand es unentschieden oder haben doch noch verloren. Ich weiß nicht, ob es am Corona-Training oder an was auch immer liegt, aber 3 Tore sind zumindest in der Nordgruppe in dieser Saison gar nichts.
Da kommen wir gleich drauf. Das ist nämlich richtig interessant, ein ganz, ganz toller Punkt und da setzen wir sofort an. Eine Sache würde ich noch gerne loswerden. JJ Peterka hat sein erstes Tor gemacht nach seiner Rückkehr aus Salzburg. Das tut dem Jungen garantiert gut. Der hat es ja auch ordentlich mitbekommen in Nürnberg. Da war die Nase auf einer Seite dicker als manch ein Knöchel. Wir haben ja schon gesagt, Justin Schütz hat das Tor gut getan. JJ Peterka wird dieses Tor jetzt auch richtig gut tun. War notwendig und wichtig, dass er mal wieder genetzt hat.
Absolut.
Dann lassen wir das so stehen.
Ja, lass uns mal über die Nordgruppe reden.
Weil genau, das machen wir jetzt. Wir machen einen Haken dahinter. Wir beobachten weiter, was in München sich in den nächsten Tagen tun wird. Fakt ist, verloren ist ja nur lang nichts. Es ist jetzt rechnerisch Halbzeit der gruppeninternen Staffeln. 12 Spiele sind gespielt, 12 kommen noch. Wir blicken nach Norden und deswegen freuen wir uns, Axel, dass du da bist, denn du bist ja quasi ein Nordexperte in diesem Jahr. Bekommst das ja hautnah alles mit. Und du hast schon gesagt, es gibt gewisse Unterschiede zwischen Norden und Süden, aber deswegen würde uns mal interessieren, fass doch mal die bisherige Saison der DEG in der Nordstaffel und die Eindrücke aus der Nordstaffel so ein bisschen zusammen.
Ja, also aus Düsseldorfer Sicht würde ich sagen, können wir sehr zufrieden sein. Wir haben natürlich jetzt auch nicht den Anspruch, die Tabelle permanent anzuführen und dann einen Durchmarsch bis ins Finale zu machen. Ich glaube auch, die Spieler, das gilt wahrscheinlich für alle Spieler in der gesamten DEL, aber bei der DEG merkt man es richtig, die sind einfach nur froh, auf dem Eis stehen zu können. Mit den ganzen Gehaltsverzicht und Corona und Saisonverschieben hin und her, das war ja alles nicht so doll. Aber jetzt merkt man, die haben richtig Bock auf Eis und Bock auf Eishockey. Und da ist man schon zufrieden, wenn es überhaupt weitergeht, wenn man spielen kann. Und das bis jetzt überhaupt noch, toi, 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 ich klopfe auf Holz, Corona-bedingt kein Spiel ausfallen musste. Das ist schon mal eine tolle Sache. So kann es weitergehen. Und es ist ja immer noch nicht so hundertprozentig klar, ob es zu diesen Spielen Nord gegen Süd überhaupt kommt. Das ist ja auch vom Corona-Geschehen abhängig. Und wir hoffen natürlich alle, dass das kommt. Also von daher, am Mittwoch hatten wir die Chance, Tabellenführer zu werden. Jetzt sind wir auf Platz 3. Gut, das Gefühl kennt ihr, glaube ich, auch. Aber das ist alles doch unheimlich eng, wenn man mal von Krefeld absieht. Das war ja fast ein bisschen mit Ansage, dass die jetzt nicht ihre beste Saison spielen würden. Gut, die haben jetzt erst einmal gepunktet, drei Punkte gegen Iserlohn geholt und ansonsten 10 Spiele verloren. Das wird auch nichts mehr, neuen Trainer jetzt gekriegt, aber ich glaube, die Saison ist, können die abhaken. Aber ansonsten ist es eigentlich gar nicht mal so weit auseinander. Ich meine, gut, die Wolfsburger haben 13 Punkte, Bremerhaven 24, das sind immerhin 11 Punkte zwischen dem ersten und dem sechsten. Aber ich finde, bei diesen sechsen zumindest kann jeder jeden schlagen.
Ein ganz wichtiger Punkt, diese Nord-Süd-Verzahnung. Wir haben uns in der letzten Podcast-Folge auch schon mal darüber unterhalten, dass es mittlerweile jetzt so ein bisschen ein Overflow an Derbys ist, weil du halt nur gruppenintern spielst. Du hast nur 6 Gegner und die rotieren jetzt munter durch. Und dadurch leidet so ein bisschen in dieser Runde hier so ein bisschen die Emotionalität auch, weil so dieses große Thema Derby einfach ein bisschen ausgelutscht ist. Wir haben mal eine kleine Instagram-Umfrage gemacht bei unseren Stories und da haben wir gefragt, wie steht es denn um die Emotionen aktuell? Und ein sehr interessantes Ergebnis. 41% sagen, sie sind mit vollem Herzen wie immer dabei, aber 59% sagen, sie sind emotional in einem Tief. Merkt man das in Düsseldorf auch ein bisschen, dass es langsam so ist, spielen wir ja schon wieder gegen dieselben. Wir würden auch ganz gerne mal endlich gegen einen Südverein spielen.
Also ich glaube, bei den Fans ist es jetzt gar nicht mal so wichtig, gegen wen man spielt oder gegen wen man wie oft spielt, sondern die Fans vermissen natürlich wie Bolle ins Stadion zu kommen, keine Frage. Das ist denen das Wichtigste. Aber ich denke schon, dass die Emotionalität und die Verbundenheit mit dem Verein nach wie vor ungebrochen hoch ist. Auch darüber habt ihr ja im letzten Podcast schon gesprochen, was auf Seiten der DEG alles gemacht wird. Dieses Vermissen-Büchlein hast du vorhin schon mal hochgehalten. Dann dieser Drive-Through, den wir gehabt haben, was da gemacht wird, auch für die Fans. Das ist schon toll und das wird auch sehr honoriert von Fanseite. Und klar, in die Stadien können sie halt im Moment nicht rein. Da müssen sie es halt dann entweder im Fernsehen gucken oder im Fanradio hören. Aber ich glaube, die Emotionalität, die hat nicht gelitten. Also in Düsseldorf nicht.
Burschen, was sagt ihr?
Ja, ist bei uns komplett, also für mein Dafürhalten ist es bei uns echt ein bisschen anders oder eigentlich komplett anders. Ich glaube, dass es, wenn jetzt wieder Augsburg, wieder Straubing, wieder Ingolstadt, dass wir hängen da in so einer Schleife, wo von Spiel zu Spiel, finde ich, wird es schwieriger, sich zu motivieren und zu sagen, es ist jetzt Derby und du musst dich jetzt besonders reinhängen, weil es Derby ist. Vielleicht ist es für uns auch anders, weil wir die Spiele ja auch kommentieren und halt jetzt immer den gleichen Gegner kommentieren. Vielleicht ist es für den zuschauenden Fan nochmal was anderes. Aber aus meiner persönlichen Kommentatorensicht ist es einfach, schon wieder Ingolstadt, schon wieder Augsburg.
Wie langweilig müssen für euch denn dann Playoffs sein, wo ihr 7-mal gegen denselben...
Ja, Playoffs ist es ja was ganz anderes.
Da haben wir es ja dann meistens nicht mit Straubing und Augsburg zu tun, außer in Ausnahmen.
Und auch da haben wir bei Spiel 7 gegen Augsburg gesagt, ich bin froh, wenn die endlich weiter sind, aber das hatte keine Gründe, die aus Langeweile entstanden sind.
Sibi, wie geht's dir? Das sagt ziemlich viel, dieses Durchatmen.
Ich muss sagen, ich habe jetzt mal eine Woche ausgesetzt. So mit, ich rede drüber. Ja, hat mir schon gut getan. Aber irgendwie ist es durch das, dass ich ja durchaus allgemein Eishockey oder DEL interessiert bin, läuft eigentlich täglich irgendwo gerade Eishockey. Und irgendwo, man hört zwar nicht auf, es anzuschauen, aber irgendwo ist man dann doch schon fast übersättigt. Und für mich gehört Eishockey ganz einfach zum als Ventil der Woche irgendwo noch mit dazu. Mir fehlt gerade so ein bisschen diese Struktur in der Liga, dass ich jetzt wirklich sage, okay, jetzt ist dann Wochenende, jetzt ist dann wieder Eishockey, jetzt sehe ich dann meine Leute wieder, jetzt komme ich irgendwo wieder hin. Also es hat mit Eishockey oder wie die Mannschaften spielen gerade irgendwie wenig zu tun. Und dann ist es halt so, dass diese Dauerverfügbarkeit von Eishockey gerade, das ist schon... Ich meine, jetzt läuft bei mir im Hintergrund Berlin gegen Wolfsburg.
Bei mir auch.
What?
Und davor lief bei mir auch Straubing gegen Ingolstadt.
Ja.
Wobei ich ehrlich bin, im Moment schaue ich mir im Fernsehen dann lieber die Nordgruppe an, als die Mannschaften, die ich halt gegen uns ständig spielen sehe.
Ja, genau.
Dabei wurde das ja im Vorsaisonstart ja auch als positiven Aspekt gesehen, dass du jeden Tag Eishockey hast. In Düsseldorf, Axel, wie fühlt sich da auch ein bisschen nach Eishockey-Overflow an, der verfügbar ist?
Nee, eigentlich nicht. Also wir haben jetzt höchstens ein bisschen mit den Tagen zu kämpfen. Wir spielen jetzt seit Wochen immer montags. Also auch zu Hause, unsere Heimspiele, das glaube ich, jetzt am Montag spielen wir gegen Krefeld, das ist, glaube ich, das vierte Montagsspiel hintereinander, so gefühlt. Was jetzt nicht unbedingt ein Eishockey-Tag ist, aber wir spielen ja jetzt auch Mittwoch, Donnerstag, also quasi jeden Tag, wie du schon sagst. Auf der anderen Seite, wenn man aber eh nicht ins Stadion kommt, und warum haben wir früher immer gesagt, wir wollen nicht mitten in der Woche spielen, weil es dann immer hieß, am nächsten Tag müssen wir arbeiten und dann im Stadion, da kann ich gar kein Bier trinken. So, das gibt's jetzt so, jetzt wären wir froh, wenn wir ins Stadion kämen. Und von daher ist es jetzt, glaube ich, den Fans auch relativ wurscht, ob es Montag oder Freitagabend ist. Wenn man dann wieder zurück in die Stadien kommt, dann sieht es im Zweifel ein bisschen anders aus. Nicht? Aber jetzt, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass man jeden Tag Eishockey gucken kann und hören kann. Ich schaue aber auch auf die Südgruppe in der Tat, weil in der Nordgruppe, naja, die haben wir ja quasi permanent dann auch bei uns zu Gast oder wir sind bei denen, das schon war. Und klar, so ein Derby jetzt, wo man immer sagt, die Mutter aller Derbys, Düsseldorf gegen Köln, das ist natürlich auch ohne Fans was komplett anderes. Da ist das gar kein so großer Unterschied, ob wir jetzt gegen Köln oder gegen Bremerhaven spielen. Es dreht sich halt alles letztlich dann um die Fans.
Ja, und für uns macht es auch nicht wirklich immer einfach. Wir müssen ja unsere Aufnahmetage auch immer so ein bisschen hinschieben. Wann macht es am meisten Sinn? Wenn du Freitag-Sonntag-Rhythmus hast, dann ist es relativ einfach. Wir müssen natürlich auch ein bisschen rotieren. Aber wichtiger Punkt, also Eishockey lebt von den Emotionen. Die Emotionen kommen, sag mal, zu 80-90% von den Rängen. Bei München gegen Augsburg, da hat es der Robin von Radio Wiesenfeld ja auch gesagt, also du hörst einfach alles, aber heiß wird es halt nicht richtig. Ja, das ist ein komplett anderes Feeling. Nord-Süd-Verzahnung. Es wäre wichtig, dass das stattfindet, dass man zumindest einmal heim, einmal auswärts mit den Teams der jeweils anderen Gruppe hat. Ich glaube, da sind wir vier uns wirklich alle einig.
Definitiv. Also A, willst du mal einen anderen Gegner sehen, B, willst sich auch mit denen messen. Viel hängt, glaube ich, an dieser Diskussion, die wir, glaube ich, jetzt zwangsläufig, muss ich das jetzt auch mal in den Raum werfen, weil viel diskutiert wird tatsächlich, die Ausgeglichenheit Nord- und der Südgruppe. Es wird an vielen Stellen heißt es immer, die Südgruppe wäre so viel stärker als die Nordgruppe und es wäre so viel schwerer im Süden unter die Top-Mannschaften zu kommen als im Norden. Ich bin mir da nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Am Anfang, also vom Papier her, habe ich vor der Saison auch gesagt, naja, drei der vier Champions League-Teilnehmer aus Deutschland spielen im Süden. Wenn ich mir aber anschaue, wie Bremerhaven da zum Teil auftritt, wie Berlin spielt, wie auch Düsseldorf spielt, ja, also innerhalb der Gruppe ist es sowieso, glaube ich, nicht einfacher, weil, wie der Axel auch gesagt hat, jeder jeden schlagen kann, zumindest von den ersten sechs. Übergreifend, ich weiß nicht, Axel, wie siehst du das? Ist Süden wirklich besser als Norden oder siehst du Unterschiede?
Ja, ich sehe es ein bisschen ähnlich. Also klar, in der Gruppe, wo dann Mannheim und München spielen, die hält man natürlich auf jeden Fall erstmal für stärker. Dann kamen die Schwenninger dazu, die ja im Magenta Cup auf einmal aufgedreht haben, wo man sich fragte, was hat denn der Christoph Kreuzer da fabriziert? Und dass jetzt die Nürnberger jetzt so schlecht in die Saison gekommen sind, hat man vom Papier her ja vielleicht auch nicht unbedingt geahnt. Augsburg, gegen die haben wir ja sowieso noch ein bisschen was gut zu machen. Die haben uns ja da letztens im Viertelfinale rausgeschmissen, haben also definitiv auch eine gute Truppe, Straubing auch. Also eigentlich vor der Saison hätte ich auch gesagt, die Südgruppe ist natürlich die stärkere. Aber jetzt nach 11, 12 gespielten Spielen würde ich auch fast sagen, dass das hält sich so ein bisschen die Waage. Und es wäre sicherlich interessant, wenn die ersten 3, 4 der beiden Gruppen dann auch mal gegeneinander spielen würden. Da wäre ich also auch sehr gespannt, was dabei rumkäme. Von daher hoffe ich sehr, dass wir dann Mitte März, wäre es dann, glaube ich, in diese Verzahnungsrunde dann auch kämen. Ja, das fände ich schon toll.
Ich meine, im Grunde sind wir alle froh, dass die Saison überhaupt gespielt wird. Man konnte bei der Düsseldorfer EG sehr, sehr nah dran sein, dank der Sportschau-Serie No Sports. Da wurde ja regelmäßig beleuchtet, wie es in Düsseldorf abgeht. Deswegen würde ich vielleicht auch mal ganz kurz den Fokus so ein bisschen auf die DEG richten. Axel, wir haben es schon gesagt, du hast sehr viel Einblick, weil du da sehr, sehr aktiv bist, vor allem auch als Hallensprecher. Da wurde lange, lange gekämpft, dass dort der Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann oder dass es weitergeht. Kannst du uns da nochmal so eine kleine Zusammenfassung geben, wie so die Ausgangslage über den Sommer in Düsseldorf war und wie sich das jetzt tagtäglich dort darstellt?
Ja, also es ist sicherlich kein Geheimnis, dass die DEG jetzt nicht mit den riesenfinanziellen Mitteln ausgestattet war, wie andere, also schon sowieso nicht. Und dann kam halt dazu, dass dieser Gehaltsverzicht schon auch eine Diskussion war in jedem der 14 Vereine, aber bei der DEG natürlich auch. Und dann gibt's immer Spieler, die sagen, nee, das wollen wir aber nicht. Teilweise haben sie sich ja dann auch einem anderen Verein angeschlossen. Das war schon in der Tat eine zähe Geschichte. Und wir haben halt auch so ein bisschen noch an der letzten Saison zu knabbern gehabt. Da waren wir ja endlich mal wieder so richtig gut, haben sicher das Viertelfinale erreicht, hätten da gegen die Eisbären Berlin rangemusst, haben uns da tatsächlich auch gute Chancen ausgerechnet, ins Halbfinale zu kommen. Und dann heißt es auf einmal, nö, Edge-Badge, nach der Hauptrunde ist Schluss. Das hat die Fans ziemlich schockiert, die Mannschaft ziemlich schockiert, die ja im Kern dann auch zusammengeblieben ist. Und da muss man, glaube ich, generell dann durch so ein Tief erstmal wieder durch, dass es dann heißt, boah, und jetzt fangen wir wieder von vorne an, anstatt dass wir jetzt die schönste Zeit des Jahres haben. Und fangen wir überhaupt wieder an? Und das war ja eigentlich auch nie so klar. Jetzt hat Düsseldorf dann ja zwischendurch vor einigen Wochen auch einen neuen Geschäftsführer bekommen mit dem Harald Wirz. Und da ist aber auch nochmal so ein richtiger Push, so ein richtiger Zug durchgegangen. Und inzwischen, finde ich, ist die Stimmung in Düsseldorf hervorragend. Es klappt alles. Man merkt den Spielern an, dass da die Chemie stimmt, dass das Trainerteam offensichtlich auch die richtigen Worte findet. Und von daher, also ich bin sehr positiv gestimmt im Moment.
Ja, macht natürlich in Düsseldorf, und das haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen, auch heute schon, eine wahnsinnige Öffentlichkeitsarbeit. Das Vermissenbuch haben wir, glaube ich, 4, 5 Mal gefeiert. Wir finden auch die Antwort aus München durchaus sehr, 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 sehr passend. Der Drive-Thru war Wahnsinn. Da blicken wir auch so ein bisschen neidisch nach Düsseldorf. Ihr seid euch im Grunde auch für nichts zu schade. Ist das vielleicht sogar der Erfolgsfaktor, dass eben die Atmosphäre hochgehalten wird? Also bei uns wird es jetzt so wahrgenommen.
Ja, sicherlich auch. Also gerade in den Zeiten, wo die Fans nicht ins Stadion kommen, musst du ja irgendwas machen, um den Verein dann auch in der Öffentlichkeit und bei den Fans weiterhin zu platzieren. Und dass wir da solche Aktionen machen, das ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Da denken sich auch immer einige, naja, ist doch kein Problem, da macht man halt mal sowas. Aber das muss ja gerade in diesen Zeiten dann auch immer Corona-konform sein. Und das, was das einer Vorbereitung bedarf und wie dürfen oder müssen denn die Autos stehen und was ist denn, wenn sich da eine Schlange bildet, wie es ja in diesem Fall sogar gewesen ist, wie können die fahren? wie können wir dafür sorgen, dass dann vielleicht auch der eine oder andere Spieler dabei ist, auch wenn die Fans irgendwie gar nicht an ihn ran dürfen. Das ist schon eine tolle Sache, aber wir haben auch, oder die DEG hat auch bei diesem Drive-Through zum Beispiel gar nicht mit diesem Andrang gerechnet. Wir hatten da also dann teilweise auch Probleme mit den Autogrammkarten. Da mussten also nochmal Jungs wieder zurück zur Geschäftsstelle, um neue Autogrammkarten zu holen, weil da viel, viel mehr Leute waren, als wir das gedacht hätten. Und da sieht man oder da merkte man halt auch, wie eishockeyhungrig die Fans in Düsseldorf sind. Und ja, ich hoffe noch auf einige weitere dieser Aktionen und ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, da sind auch noch weitere Aktionen geplant.
Hätte uns auch gewundert, wenn es nicht so wäre. Aber wenn man uns jetzt sagt, wir sind jetzt sehr, sehr münchenkritisch, also mit dem EAC, die machen auch richtig gute Arbeit. Also ich meine, ich habe es heute erst wieder gesehen auf Twitter, da wurde Wochen vorher hat eine Mutter an den EAC geschrieben, ey, mein Kleiner ist Eishockey-Fan, kann man da vielleicht was machen? Schwuppdiwupp gibt es halt einfach dann auch mal einen Stapel Autogrammkarten mit einer Glückwunschkarte dazu an den Kleinen. Wir haben über die Geschichte gesprochen, der kleine Christian, der es gesundheitlich wirklich nicht gut hat und darf dann beim Training als einziger mal dabei sein. Fotos, 2 Stunden Interview zusammen mit Frank Mauer und JJ Peterka in der Bulls Lounge. Also wir sind jetzt hier auch nicht zu kritisch. Also der EHC macht auch was. Wir haben aber auch schon drüber gesprochen, ein bisschen mehr geht immer. Ist der Weg auch noch so steil? Ein bisschen was geht allerweil. Sebi hat die Dauerkarte zugeschickt bekommen, natürlich von dieser Saison. Das sind auch tolle kleine Sachen, aber Düsseldorf ist halt sehr, das wird hoch wahrgenommen. Axel, du bist auch Stadionsprecher bei der DEG und das ist, ich spreche jetzt mal aus meiner Sicht, immer so ein bisschen skurril, über die 14 Hallen zu gucken. Halle leer, Musik aufgedreht und größtenteils extrem motivierte Stadionsprecher, als wenn die Halle bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Wie nimmst du das wahr? Wie schwierig ist es, in diesen Zeiten Hallensprecher zu sein?
Ja, also vor allem dann wird es ja kritisch, wenn ein Tor fällt oder wenn die Mannschaften vorgestellt werden, wo normalerweise dann ja die Fans dann bei uns und bei euch, bei allen die Nachnamen brüllen. Und jetzt muss man sie sich selber sagen. Bei uns ist das ja so, wir haben ja ein Team, wir sind ja zu zweit und wir machen seit dem ersten Spieltag dann auch so eine Pre-Game-Show, wie andere ja auch. Und das ist schon mal eine tolle Sache, wie wir finden. Aber dann, sobald man in die Halle geht, ich habe vorhin noch im Interview gehört, da war unser Geschäftsführer Harald Wirz, war heute bei unserem lokalen Radiosender und der hat auch gesagt, im Vergleich zum Fußball ist es beim Eishockey sogar noch ein bisschen durch die Geräusche besser, weil beim Fußball hörst du ja quasi nichts, bis auf hin und wieder mal einen, der schreit. Beim Eishockey, da hört man die Kufen, da hört man den Puck gegen die Bande knallen, da hört man zumindest so ein bisschen eishockeyspezifische Geräusche. Aber teilweise ist es dann schon komplett still, obwohl die Spieler spielen unten auf dem Eis. Und das ist schon ziemlich, ziemlich merkwürdig, ja. Also wenn ich dann da während der Pre-Game-Show bei uns in der Ostkurve, also im eigentlichen Fan-Block stehe, was dann ein bisschen ausgelegt ist mit Trikots und mit Fahnen und dann stehe ich dann da mit meinen Wunderkerzen und krakeel da die Namen nach. Das ist schon sehr bitter, wenn man da ganz alleine steht, ja. Sebi hat gerade gesagt, dieses einmal die Woche brauche ich das auch, um mal abzuschalten, auf andere Gedanken zu kommen. Das fehlt natürlich allen, ne? Dass man sich da trifft, zusammen ein Bier trinkt. Also es ist ja nicht nur das Eishockeyspiel, es ist ja auch der Event an sich.
Ich glaube, das geht uns allen so. Das Spiel an sich ist ja maximal der Ausgangspunkt. Aber drumherum Leute treffen, sich unterhalten, lachen, die fettige Bratwurst essen, sich 2, 3 Bierchen zusammen mit Freunden, die gleiche Leidenschaft teilen, sich zu gönnen. Ich glaube, das ist eigentlich der Kern des Gesamten, der fehlt und der diese Emotionalität einfach begründet.
Ich glaube, ich war in den letzten Jahren oft in der Halle, nicht wegen des Eishockeyspiels, sondern wegen meiner Leute, die ich dort sehe und wegen dem Vor- und nach dem Spiel drumherum. Ich glaube, das fehlt mir persönlich jetzt sogar mehr als dann die Stimmung während dem Spiel. Also von daher, das ist sicher ein extrem wichtiger Faktor. Und das ist auch genau der Punkt, der mir immer so ein bisschen Sorge macht, ob sich die Leute nicht dann über die lange Zeit so ein bisschen vom Eishockey weg verlieren, weil halt dieser Gewöhnungseffekt einsetzt. Du siehst es halt im Fernsehen und deine zwei, drei Leute triffst, wenn es wieder geht, wieder in der Kneipe und brauchst da eigentlich gar nicht mehr hingehen.
Wobei Kneipe momentan auch nicht geht.
Das wird passieren, weil es sind deutlich mehr als zwei, drei Leute und ich finde einfach alles, was so an Ritualen vor und nach dem Spiel stattfindet, klasse. Und mich hält es immer wieder auch bei der Stange, um auch wirklich auf die Spiele zu gehen, auch wenn ich auch Tage habe, wo ich sage, ach, schon wieder in die Eishalle. Und was mir extrem auch fehlt, sind die Auswärtsfahrten.
Zum Beispiel nach Düsseldorf.
Zum Beispiel nach Düsseldorf, ja.
Ja, also da muss ich jetzt nochmal ein großes Lob auch an München loswerden. Ich war ja letzten Monat, ich glaube Mitte Dezember, 11. Dezember war es in München, da durfte ich den Magenta Cup, das Viertelfinale, kommentieren und da wurden wir also auch hervorragend aufgenommen und ich bin immer sehr gerne in München, aber das ist dann halt auch wieder so eine Sache. Da ist ja alles zu. Und gerade so eine Tour Düsseldorf-München oder umgekehrt ja dann auch, da bleibt man dann ja auch gerne mal über Nacht, aber war ja nichts. Das heißt, du fährst 6,5 Stunden hin und kannst danach nicht mal ins Hofbräuhaus oder sonst wohin, sondern fährst danach die 6,5 Stunden wieder zurück. Da alleine deswegen brauchst du ja eigentlich schon auch zwei Leute, mal vom Kommentieren ganz abgesehen. Und das ist etwas, was jetzt in dieser Saison bei den Auswärtsspielen schon auch ein bisschen problematisch ist, dass ja jede Stadt, jede Halle, jeder Verein unterschiedliche Corona-Regeln hat. Und wen lassen wir rein? Wie viele lassen wir rein? Wie lassen wir sie rein? Was gibt es da für Beschränkungen? Was darf man nicht? Und das nervt schon ziemlich. Ja, das verhagelt einem auch so ein bisschen die Auswärtstouren dann so ein bisschen.
Deswegen gibt es sowas wie den Podcast und auch das Fanradio, sowohl auf Düsseldorfer und Münchner Seite. Wir versuchen, die Emotionen hochzuhalten und einfach auch so die Kontakte zu pflegen. Deswegen ist es so genial, Axel, dass du heute da bist.
So als Fanradio, aus Fanradio-Sicht muss man, glaube ich, grundsätzlich da die Vereine und die Liga auch mal loben. Zu normalen Zeiten ist es für ein Fanradio nirgendwo ein Problem, eine Akkreditierung zu kriegen, nirgendwo ein Problem, irgendwie Hilfestellung zu kriegen, wenn irgendwas technisch nicht funktioniert. Und ich finde, das kann man auch nicht oft genug loben, weil die Vereine und die Liga da einfach extrem uns unseren Fanradio-Job erleichtern.
Ja. Auch der Zusammenhalt, muss man sagen, der Fanradios untereinander, das werden ja leider immer weniger. Aber auch das ist toll, ne? Also wenn es dann mal darum geht, eine Internetleitung zu kriegen oder man hat ein Kabel vergessen oder was auch immer. Und ich finde, dieser Zusammenhalt, finde ich, ich fände es zum Beispiel auch gar nicht so schlecht, da haben wir letztens noch drüber gesprochen, ob man da nicht mal auch beim Kommentieren so ein Crossover macht, dass man sagt, man hat jetzt einen von Heim, einen von der gegnerischen Mannschaft da am Mikrofon. Stelle ich mir auch ganz sexy vor.
Also wir haben da auch schon drüber nachgedacht, vielleicht können wir das ja mal bei München-Düsseldorf tatsächlich auch machen.
Ja. Dann bräuchte auch im Zweifel tatsächlich immer nur einer zu fahren und muss auch die Technik nicht dabei haben und so. Also das ist bestimmt nicht schlecht. Und man sieht es ja immer ein bisschen durch seine Vereinsbrille auch, ne? Und ich neige sowieso dazu, jede Spieler DEG ist natürlich toll, auch wenn die nichts auf die Kette gekriegt haben. Ich bin da ja jetzt nicht so als der kritische Mensch bekannt. Aber dann mal jemanden dabei zu haben, der sagt, sag mal, also ne, die verstolpern doch jeden Puck, finde ich schon nicht schlecht.
Dann halten wir das auf alle Fälle fest. Das ist fest eingeplant, München-Düsseldorf. Ne? Radio Wiesenfeld und das 1935 Radio.
Ja, ich gebe es auch zu, ich war noch nie in Düsseldorf.
Skandal.
Dann wird es ja Zeit. Dann werden wir natürlich auch entsprechende Aftergame-Maßnahmen einplanen.
Sehr wichtig.
Da begleite sehr wichtig. Ich dann sicherheitshalber Sebi, weil da darf man unmöglich alleine auf die Aftergame-Maßnahmen.
Nee, ich glaube, da kommt Radio Wiesenfeld und Packmas geschlossen nach Düsseldorf. Ja. Axel, du kannst dich schon mal drauf freuen.
So machen wir das.
Zum Schluss würde ich ganz gerne noch die Verzahnung München-Düsseldorf noch mal ganz kurz ansprechen. Axel, München im Eishockey, was fällt dir spontan dazu ein und hast du vielleicht sogar eine persönliche Verbindung?
Ja, spontan fällt mir da als erstes natürlich Don Jackson ein, mit dem ich ja eigentlich noch ein Hühnchen zu rupfen habe. Das geht aber jetzt eher in die Richtung Anekdoten. Der war ja damals 2005 bis 2007 auch bei der DEG, da fing es ja an. Und da, das werde ich ihm nie vergessen. Er hat immer gesagt, also Freunde, er hatte einen Jahresvertrag und sagte, ich habe die Chance, vielleicht in Amerika wieder Fuß zu fassen und da einen Job zu kriegen. Und seid mir nicht böse, aber wenn das klappen sollte, dann gehe ich auch wieder nach Amerika. Das hat die DEG auch immer verstanden. Dann war die Saison vorbei und jetzt war die Frage, ja, was ist denn nun? Und weil wenn du gehst, dann muss die DEG sich auch einen neuen Trainer suchen. Und das zog sich und zog sich. Und dann hat er irgendwann mal in einem Interview gesagt, wie ich finde, ohne Not, ja, also wenn das klappt mit Amerika, dann gehe ich natürlich nach Amerika. Aber wenn ich denn in Deutschland bleibe, dann bleibe ich auf jeden Fall in Düsseldorf bei der DEG. Und wo war er dann in der nächsten Saison? Trainer bei den Eisbären Berlin. Das habe ich ihm bis heute nicht vergessen. Auf der anderen Seite ist er ja, ich glaube, vorletztes Jahr bei der DEL-Gala in Bremerhaven dann zum DEL-Trainer des Jahres ausgezeichnet worden. Und ich durfte da dabei sein und habe mit vielen gesprochen, die unter ihm dann gerade trainierten oder mal unter ihm trainierten in der Vergangenheit. Und ich habe nie so ein positives Feedback gehört von Spielern, die alle sagen, was das für ein toller Trainer ist. Also wie, dass er mit den Spielern redet, offensichtlich auch wie er mit ihnen redet, das hat jeden bisher beeindruckt und mich dann entsprechend auch. Also Don Jackson fällt mir im Prinzip als erstes ein, wenn ich an München denke. Und ich bin natürlich auch immer gerne in München, einerseits zum Kommentieren, andererseits habe ich da jetzt schon ein paar Mal mich mit Marco Sturm verabredet für eine Talksendung. Also München, immer gerne. Und ich muss jetzt natürlich gestehen, weil ihr werdet sagen, dunkler Fleck, aber meine ganze Verwandtschaft väterlicherseits kommt aus Franken. Gut, das ist ja jetzt nicht Bayern. Aber Erlangen, Kitzingen, diese ganze Ecke, da ist halt meine ganze Verwandtschaft auch. Von daher kann ich mich mit der bayerischen Lebensart auch sehr gut anfreunden, ja.
Wir mögen hier auch bald das Bier. In verschiedenen Größen. Aber ansonsten,
mit euch kann man sich im Gegensatz zu Köln zum Beispiel auch über Bier unterhalten, ja.
Was wissen denn die Kölner von Bier?
Ja.
Und dann müssen wir noch eine Sache aufdecken. Die München-Düsseldorf-Verbindung vom Egel.
Ja.
Du hast gedacht, du kommst aus. Nein, der Schlusspunkt heute gehört dir.
So viel zum dunklen Fleck. Tatsächlich habe ich als Kind, da war ich glaube ich 13, habe ich meine ersten Eishockeyspiele im Fernsehen gesehen. Das war damals unter anderem die Playoff-Finalserie Düsseldorf gegen Rosenheim. Und es waren halt so meine ersten Eishockeyspiele, die ich wahrgenommen habe. Und tatsächlich war ich mit 13 wahrscheinlich der einzige Fan der Düsseldorfer EG in München. Also ursprünglich, wenn man es genau nimmt, war ich eigentlich mal DEG-Fan.
Was, in der Serie kann man nur DEG-Fan sein.
Gut, also dann waren wir ja doch schon zwei. Nee, mich hat damals einfach die Stimmung, die darüber kam, von der Bremenstraße total begeistert. Ich war damals ein Riesenfan von Helmut Deraf. Das war so der erste Eishockeyspieler, wo ich gesagt habe, boah, der ist ja mega. Ja, also ursprünglich war ich mal DEG-Fan.
Und München und Düsseldorf hatten ja auch eine wunderbare 94er-Finalserie. Also Düsseldorf hat ja Anfang der 90er das Eishockey dominiert. Dann kam Heros, hat sich schnell den Meistertitel geholt gegen Düsseldorf und ist dann direkt ein halbes Jahr später von der Bildfläche verschwunden.
Da sind dann ja auch so Koryphäen wie Didi Hegen, Gerd Trunschka, dann auch nach München gewechselt. Ja. Bei Heros und Maddox und wie es zwischendurch mal alles hieß, da hat man schon auch unsere Freude dran, ja.
Also ich habe gehört von Düsseldorfern, also diese Hedos-Meisterschaft war gefühlt eine Düsseldorfer Meisterschaft, weil es ja die gleichen Leute waren, die
ein anderes Logo getragen haben, ja.
Wohl wahr. München und Düsseldorf, zwei Eishockeystädte, emotional sehr, sehr ähnlich. Ich glaube auch so von der Denkweise, was das Herzblut angeht, sehr, sehr ähnlich. Axel, herzlichen Dank, dass du bei Packmas vorbeigeguckt hast. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Gerne wieder. Vielleicht machen wir geben unseren Münchner Senf auch ganz gerne mal ins 1935 Fanradio ab, wenn es denn die Möglichkeit mal gibt.
Das werden wir schaffen.
Werden wir auf alle Fälle schaffen. Sebi Egel, an euch wie immer ein Merci auch, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Aber das ist ja eigentlich klar.
Ich wollte gerade sagen, ausnahmsweise gern.
Ansonsten folgt dem 1935 Fanradio auf Twitter, auf Instagram. Seid ihr auf Facebook auch? Weiß ich gerade nicht auswendig.
Ja, ja.
Natürlich. Natürlich. Also da auf alle Fälle ein Like dalassen bei Axel und Co. Natürlich dürft ihr auf Packmas folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Dann packmas.de und natürlich den Podcast abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Ich frage wie immer in die Runde, haben wir was vergessen?
Ich antworte wie immer, bestimmt, aber das holen wir nach.
Sibi schweigt. Axel, habe ich noch was vergessen aus Düsseldorfer Sicht?
Nein, wir sehen uns im Finale spätestens.
Das ist ein Wort.
Brauchen wir.
In diesem Sinne, schön, dass ihr alle da gewesen seid. Danke fürs Einschalten. Packmas Podcast Folge 35 in der Crossover Nord-Süd-Edition mit Axel Pfannmüller vom DEG Fanradio, der Hallensprecher der DEG, mit ein ganz bisschen Eiszeit FM. Danke nochmal an den Sven. Und ansonsten hören wir uns zu Folge 36 an selber Stelle und verbleiben bis dahin mit dem immer wichtigen Tipp. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
Servus.
Weiß und blau.